Wir sind in unserer Apostelgeschichte mittendrin in vielleicht dem zentralen Teil, der jetzt unabhängig von den anderen großen Heilswahrheiten vielleicht das Wichtigste ist, was auch hier in diesen Kapiteln geschrieben steht. Es geht nämlich hier um die Errettung. Es ist ganz einfach, man hat ja heute viele Ausdrücke, ganz einfach gesagt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ich lese uns aus der Apostelgeschichte 3, die Verse 19 bis 21. Und möchte auch bitte zu beachten, dass hier Petrus das zu Menschen redet, die letztendlich fromm waren. Das war die fromme Elite der damaligen Zeit Israels. Jetzt heißt es, so tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und der den euch vorherbestimmten Christus Jesus sende, welchen der Himmel aufnehmen muss bis auf die Zeiten der Wiederherstellung all dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Und hier ist eine einfache Tatsache, die Bibel redet hier davon, wie man mit Gott in Ordnung kommt. Und ich denke, es ist wichtig, dass man sich als Mensch einfach einmal vergegenwärtigt, dass die entscheidende Tatsache, die mein Leben und mein Sterben und auch das, was in der Ewigkeit geschieht, betrifft, dass es lediglich davon abhängt, was wirklich Realität ist. Es wird in der Ewigkeit, wenn jemand stirbt und die Augen aufmacht, dann wird es keine Rolle spielen, was ich gedacht habe. Dann wird es keine Rolle spielen, wie ich es gesehen habe. Dann wird es keine Rolle spielen, wie ich darüber diskutiert habe, ob es eine Hölle, ob es einen Himmel gibt, ob es Gott gibt. Das interessiert überhaupt niemand. Sondern das Entscheidende ist, in so einer heiklen Sache, dass man wirklich sich bewusst ist, was lehrt die Bibel? Was ist wirklich die Wahrheit? Was geschieht wirklich, wenn man rüberkommt in die Ewigkeit? Und ich denke, hier ist auch wichtig, einen Grundsatz zu beachten. Ich fasse einfach mal zusammen, was die Bibel lehrt über diese Punkte als Merksatz vorab. Sie sagt, alle Menschen in Adam, das heißt der natürlich geborene Mensch, ist verloren. Jeder Mensch in Christus ist automatisch gerettet. Nur jetzt wissen wir alle, in Adam ist jeder Mensch durch die Geburt, wir sind alle Kinder Adams, aber in Christus kommt man eben nicht hinein durch einen Automatismus, sondern das ist eine ganz bewusste Sache, wo man von Gott persönlich errettet wird, dass man Gottes Kind wird. Wir haben das letzte Mal ja gesehen, was Buße heißt, nicht büßen, sondern Einstellungsänderung, und heute kommt der zweite Schritt. Diese Bekehrung, wie man sie nennt. Man sagt ja oft spöttisch, wenn man Menschen trifft, die vom Glauben nichts wissen wollen, kriegen wir oft spöttisch die Antwort, willst du mich bekehren? Die Antwort ist einfach, ja. Es ist einfach, ja. Im Prinzip, ja. Warum? Nicht, weil wir sektiererisch sind, sondern aus einem ganz einfachen Grund, weil wir wissen, nur wenn ein Mensch zur Bekehrung kommt, kommt er innerlich zur Ruhe. Und die Ewigkeit ist dann geregelt. Ich denke, dass wichtig ist auch für uns Gläubige, dass man sich von Zeit zu Zeit noch einmal vergegenwärtigt, was die Bibel über diese Dinge lehrt. Wisst ihr, es geht nicht darum, das theoretisch zu wissen, sondern im vollen Bewusstsein auch sein Leben zu führen. Warum muss man sich bekehren? Ich habe mich bekehrt kurz nach meiner Hochzeit. Ich war 3 Monate verheiratet, habe ich mich bekehrt. Das ist ja normalerweise die Zeit, wo man an andere Dinge denkt als an Bekehrung, da ist man frisch verheiratet und dann beginnt ein ganz neues Leben. Und trotzdem habe ich 3 Monate später bekehrt. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil Gott in meinem Herzen gearbeitet hat. Und mir war das, was hier jetzt in der Bibel geschrieben steht, mir wurde das langsam bewusst. Ich bin an und für sich sehr bürgerlich erzogen. Ich gehöre in eine kleine Bäckerei, in ein Geschäftshaus, in einen kleinen Ort in Taifingen, und es ist so, dass man hier an und für sich sehr bürgerlich, sehr evangelisch, landläufig, fromm aufwächst. Das ist normal, es gehört dazu, dass man anständig seinen Weg geht. Aber etwas wurde mir doch im Laufe der Zeit klar, und zwar genau das, was hier die Bibel lehrt. Ich wurde nicht überredet von den Menschen. Mir wurde nicht irgendwo sektiererisch das beigebracht, sondern es hat sich ganz langsam im Laufe der Zeit kam die Erkenntnis. Ich hatte immer wieder Berührungspunkte und langsam kam die Erkenntnis dessen, was die Bibel hier sagt. Und das war der entscheidende Punkt, dass ich das erkannte. Römer 3, Vers 9 sagt, wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen, das sind die 2 große Gruppen, die die Bibel auch nennt, die Juden, das auserwählte Volk, und die Griechen, steht hier für die Heiden, beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Und ich war ein anständiger junger Mann, der zwar ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, so mit 16, 17, 18, aber es war nach heutiger Maßstab alles nicht weltbewegend. Aber etwas war. Ich lag, kann ich mich sehr gut erinnern, ich lag am Anfang immer im Bett. Wir hatten so eine blaue, würde ich sagen, so Funzel, so eine blaue Schlafzimmerlampe. Und ich habe immer die Lampe angestarrt und mir war etwas vollständig bewusst. Ich hatte das volle Bewusstsein, die Erkenntnis, du bist unter der Sünde. Wenn du heute Nacht stirbst in diesem Bett, dann wirst du in der Hölle aufwachen. Heute weiß ich, dass ich in der Vorhölle aufwachen würde. Ich hatte keine Erkenntnis, aber ich wusste, ich werde nicht aufwachen an dem Platz, wo die Geretteten sind. Die Bibel ist hier ganz nüchtern. Sie ist nicht so frömmelig, wie man allgemein denkt, sondern sie ist sogar, ich sage es mal, sehr hart und sehr direkt. In Römer 5, Vers 12 erklärt es der Paulus nochmals ganz klar. Er sagt, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und so durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Ich habe es lange nicht verstanden. Und ich habe mir dann drum eine gewisse, ich sage es mal, Eselsbrücke gebaut. Als Adam und Eva sündigten, und sie haben keinen Äpfel gestohlen, sondern Adam und Eva haben Aufstand gegen Gott gemacht, hier ist Ungehorsam, Hören auf die Stimme des Teufels geschehen. In dem Moment ist im Innern dieser Menschen etwas geschehen. Da kam der geistliche Tod, das ist ein Stück erstorben. Und das ist eigentlich das Geheimnis der sogenannten Erbsünde. Jedes Kind, das dann auf die Welt kam, hatte in seinen Genen, das hat es heute noch, einfach diesen geistlichen Tod. Das ist ja das Brutale. Ich habe mir das immer fasziniert. Kinder, wenn man mit 3, 4 Wochen, die so klein sind, so lieb sind, wenn der Mensch gut wäre, dann müssten die Kinder das Liebste sein, was es gibt. Und jeder, der Kinder hat, weiß, was ist. Wie sie rumtoben in ihrer Wiege, wie sie böse sind, wie sie schreien, wie sie manchmal auch launisch sind, da ist schon drinne. Da sieht man einfach, diese Erbsünde ist weitergegeben worden. Jeder Mensch, der geboren wird, hat es in sich. Wenn jetzt ein Mensch eher gut erzogen wird, eher einen edlen Weg zu gehen versucht, dann wird es ja zur Belastung, weil er dann letztendlich merkt, es ist etwas in ihm, das er gar nicht will, das Böse. Das ist die Bibel auch nicht so, dass sie sagt, wir sind alle edel, haben ein bisschen Böses in uns, sondern die Bibel redet im Timotheusbrief davon und sagt, wir haben einen Vorrat an Bosheit in uns. Und das kommt durch den geistlichen Tod. Das ist ganz einfach. Jeder Mensch, der nach Adam geboren wurde, hatte in seinen Genen diesen geistlichen Tod, diese Sündhaftigkeit vererbt. In Epheser 2, Vers 1 bis 3, da beschreibt Paulus noch einmal, wie das hinter der Kulisse aussieht, was das bewirkt, wie das geht. Das ist auch der Grund, warum es in dieser Welt so böse ist. Diese 3 Verse. Auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden. Also er sagt praktisch, die Sündhaftigkeit bewirkt, dass man Gott gegenüber wie ein Toter ist. Das ist eine Form von geistlichem Tod da. Und er sagt, in welchen ihr einst gewandelt seid nach dem Lauf dieser Welt. Und das ist jetzt immer ganz wichtig, dass der Mensch erkennt, die Masse der Menschen, die läuft so, ist normal, weil alle so sind. Das ist der Normalzustand. Und ich denke, das ist ganz schwer, auch als bürgerlich Gesinnter, und das war ich, wenn man sich dessen bewusst wird, das, was die Masse tut, das ist es nicht, sondern ich muss prüfen, was ist Wahrheit. Wenn man dann plötzlich merkt, die Masse läuft genauso in ihren Sünden ins Verderben. Jetzt kommt ja eben das, was man nicht, oft nicht erkennt. Nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geiste, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt. Das heißt, es ist letztendlich der Teufel, diese Finsternis macht, die hier in die Menschen hineinwirkt. Unter welchen auch wir alle einst einhergingen in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Wir waren Kinder des Zorns von Natur, gleich wie die anderen. Das ist der ganze Grund. Warum gibt's Mord, Totschlag? Ich arbeite auf einer Bank. Wenn man das einmal sieht, also ich bin im Zentrum dessen, wo man mal sieht, wie ein Mensch ist. Wenn es ums Geld geht, dann lernst du die Menschen kennen. Also da fällt jede Maske. Wenn es wirklich ums Geld geht, dann siehst du, wie ein Mensch ist. Ich bin fast 30 Jahre jetzt im gleichen Bankinstitut, aber ich habe in diesen 30 Jahren unter den nichtgläubigen Menschen kaum einen kennengelernt, selbst wenn er sehr reich war, egal ob reich oder arm, ich habe alle Schichten gehabt. Aber ich habe kaum jemand kennengelernt, der wirklich im tiefsten Herzen ruhig zufrieden war. Es war immer etwas da. Und das hat mich fasziniert auf eine Art. Weil das war der Beweis auch für das, was die Bibel sagt, dass diese Sündhaftigkeit tatsächlich drin ist. Es war immer diese unterschwellige Unzufriedenheit. Diese Lüste des Fleisches, die nie ganz zufrieden werden. Egal, was man bekommt, es reicht nicht. Mich wird nie ganz zufrieden. Wie oft habe ich das gehört? Oh, wenn jetzt nur das wäre, wenn ich das eigene Haus hätte, dann. Ja, dann kommt das eigene Haus, aber der Mensch ist nicht zufrieden. Wenn wir erst einmal beide im Ruhestand sind, Mann und Frau, dann haben wir es geschafft. Und sind sie zufrieden? Im Gegenteil, im Alter kommt es dann raus, diese Unzufriedenheit. Das heißt, diese Lüste sind da, ist Realität. Und die Bibel sagt, dieser Zustand, der wird durchs Fleisch, das heißt durchs Natürliche, ist der natürliche alte Mensch, es steckt drin. Das ist tatsächlich, wie man sagt im Schwäbischen, Fleisch und Blut, das ist da. Realität. Die Bibel sagt ganz klar, dadurch ist der Zorn Gottes da, weil Gott gegen diese Dinge gerichtet ist. Und im Epheser 4, Vers 18, dort wird nochmals beschrieben, die Bibel redet hier von der Eitelkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und dann beschreibt sie, dass man dann letztendlich das Gefühl für Realitäten verliert. Das heißt, dieser sündhafte Zustand, je mehr der praktisch im Herzen eines Menschen rauskommt, je mehr ein Mensch in die Sünde hineingeht, je mehr passiert etwas, dass er praktisch verblendet wird, dass er den Blick für diese Realität, dass er ein Sünder ist, verliert. Das ist schlimm. In Johannes 8, 44 sagt sogar der Herr Jesus damals zu den frommen Juden, im Prinzip seid ihr Kinder des Teufels. Er sagt nicht einmal im Prinzip, er sagt direkt, ihr seid Kinder des Teufels. Das heißt, ihr seid hier unter Finsternis-Einfluss. Bloß hier ist ja Gott gnädig, weil er will ja den Menschen retten. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass man auch als Gläubiger eine Bibelstelle kennt. Im Psalm 49, Vers 8, dort steht etwas und das ist von letzter Bedeutung. Und doch kann kein Bruder den anderen erlösen. Er vermag Gott das Lösegeld nicht zu geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen, sodass er auf ewig davon abstehen muss. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Mensch kann an diesem Zustand, dass er unter der Sünde ist, dass er von Adam her durch die Gene diesen geistlichen Tod geerbt hat und dass er unter diesen Einflüssen steht, der Mensch kann in sich nichts dagegen tun. Das ist ja das Teuflische, ist ja Falle. Der Mensch hat keine Chance. Die Bibel sagt hier ganz klar, kein Mensch kann dem anderen helfen, weil jeder gleich übel dran ist. Wisst ihr, wir haben heute Endzeit. Es geht immer mehr, dass der Mensch auch degeneriert und zerfällt. Und was bewirkt das? Die Psychologie sprießt aus dem Boden, aber sie kann keine Lösung geben. Sie zeigt den Schaden, aber nicht die Lösung. Das ist auch der Grund, warum ein Papst nicht helfen kann. Warum ein Priester nicht helfen kann. Warum ein Pfarrer nicht helfen kann. Warum ein Gläubiger selbst nicht helfen kann. Warum ich nicht helfen kann. Aus einem ganz einfachen Grund, weil dieses Problem so gravierend ist, dass es unlösbar ist, geistlich. Von Mensch nicht lösbar. Aus dem Grund hat es Gott gelöst. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir sehen jetzt nachher, ich habe ja den Teil 28 angeführt, wo ganz genau erklärt wird, warum Erlösung durch Jesu Blut. Aber mir ist nochmal wichtig, dass wir als Menschen begreifen, in welchem Zustand wir eigentlich sind, per Natur. Wisst ihr, und da geht es nicht darum, dass man ein bisschen besser oder schlechter ist. Meine Kollegen, die haben schon zu mir gesagt, ja, glaubst du bist besser? Oder andere, die sagen, glaubst du bist besser? Ich glaube nicht einmal, dass nur die Kollegen sind. Irgendwo wirst du immer wieder als Gläubiger, auch selbst in der Verwandtschaft, überall wo du bist, wirst du dem begegnen. Dass andere Menschen, wenn du sagst, du bist gläubig, sagen, ja, bist du besser wie ich? Und ich sage, nö, ich bin genau gleich wie du. Kein Unterschied, vielleicht bin ich sogar schlechter. Ich habe keinen so edlen Charakter. Sondern ich sitze genauso in der Falle wie jeder. Das ist einfach ein Zustand, der ist da. Römer 1, 18. Es offenbart sich nämlich Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Das heißt, los von Gott zu sein, in diesem Zustand zu sein, zieht den Zorn Gottes auf sich. Das ist einfach Realität. Jetzt können wir sagen, warum hilft Gott nicht? Warum nicht? Wenn Gott allmächtig ist und Gott den Menschen liebt, warum hilft er ihm dann nicht? Raus aus dieser Falle, raus aus diesem Dreck, wisst ihr, raus aus dieser Verzweiflung. Wenn ihr je Menschen gesehen habt, die verzweifelt sind an ihrem Wesen, an ihrer Begrenztheit, an ihren Fehlern, dann wisst ihr, wie teuflisch Sünde ist. Jesaja 59, 1 und 2, das ist der Grund. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten. Sein Ohr ist nicht zu hart zum Hören, sondern eure Schulden sind zu Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er euch nicht erhört. Das ist der Grund. Das heißt, diese Sündhaftigkeit ist wie eine Mauer Gott gegenüber, und weil Gott heilig ist, kann er mir nicht helfen, bis die Mauer weg ist. Das heißt, Gott ist bereit zu helfen. Gott will den Sünder retten, aber die Mauer muss weg. Und wenn die nicht weg ist, diese Sündhaftigkeit, dann geht's halt nicht. Jetzt haben wir ja gesehen, was tut der Herr Jesus, als er auf diese Welt kommt? Er geht zu den Menschen und sagt, er hat die Lösung. Er wird sein Herr selber sein, indem er am Kreuz vor Golgatha für diese Sündhaftigkeit der Preis bezahlt, indem er nämlich stirbt, sein Blut vergießt. Entscheidendes, was geschehen ist auf dieser Welt. Markus 1, Vers 5, denn er geht hin und sagt zu ihnen, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Was soll ich jetzt tun als Mensch? Was kann ich tun, um meine Sündhaftigkeit loszuwerden? Nichts. Ich kann die Sündhaftigkeit nicht angehen. Ich kann sie nicht direkt beeinflussen. Aber ich kann etwas tun, das, was wir das letzte Mal studiert haben. Tut Buße und glaubt. Das heißt, ich kann meine Einstellung ändern. Ich kann beginnen, Gott zu glauben, dass es wirklich so ist, wie er sagt, und dem nachzugehen. Das ist Buße. Das Einzige, was ich tun kann. Ich kann sagen, gut, ich gebe zu, dass du als Schöpfer der Welt, der lebendige Gott, es besser weißt wie ich, das ist Buße. Und dann langsam beginne, ihm nachzudenken, indem er die Bibel studiert. Da braucht man kein Theologe zu sein, muss ich nur lesen. Indem er die Bibel studiert und sieht, was Gott drüber sagt. Und dann langsam beginnt, Gott zuzustimmen, ihm Recht zu geben. Und so kommt man langsam in das hinein, was die Bibel Buße nennt. Wir haben das Thema Bekehrung, das steht im Text, Hesekiel 3,18. Ist eine ungeheure Verheißung. Sagt Gott, wenn ich zum Gottlosen, also zu jedem Mensch praktisch, wenn ich zum Gottlosen sage, du musst sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um ihn vor seinem gottlosen Weg zu warnen und am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen, und er kehrt doch nicht von seiner Gottlosigkeit, von seinem gottlosen Wege, so wird er um seiner Missetat willen sterben, aber du hast deine Seele gerettet. Wenn aber ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, dich lege einen Anstoß vor ihn hin, so wird er sterben, weil du ihn nicht gewarnt hast. Um seiner Sünde willen wird er sterben. Der wird seiner Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht mehr gedacht werden. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gerechten gewarnt hast, dass der Gerechte nicht sündigen soll, und der dann nicht sündigt, so soll er am Leben bleiben, weil er sich hat warnen lassen. Und du hast deine Seele gerettet. Man sieht hier, wie Gott einfach den Tod des Sünders nicht will. Sondern er warnt ihn, um ihn zu retten. Das heißt, Gott will nicht, dass der Sünder stirbt, sondern er will, dass er sich bekehrt und dass er lebt. Das ist der entscheidende Punkt. Wisst ihr, das ist das Ungeheure. Man kann mit Gott hadern, aber etwas ist klar. Der Wille Gottes ist, dass der Mensch aus dieser Sündhaftigkeit rauskommt. Und der Wille Gottes ist, dass der Mensch bei ihm im Himmel ist am Schluss. Und der Wille Gottes ist es, dass der Mensch innerlich zur Ruhe kommt. Dass er wirklich, ich sag's einmal vorsichtig, innerlich, sagen wir mal, zufrieden und glücklich ist. Wobei Gott mit zufrieden und glücklich was anderes meint wie wir. Wir meinen ja, wir sind zufrieden und glücklich, wenn wir kriegen, was wir wollen. Ist auch interessant. Ich muss die jungen Leute warnen. Ich habe auch Beobachtung gemacht von wegen, wenn es an Ehe geht, wenn jemand den anderen mit aller Gewalt will und der so richtig verrückt und fanatisch, sind oft die schlechteste Ehe. Ist interessant. Ganz seltsame Sache. Wenn er dann hat, was er will, dann ist er gewöhnlich. Und dann geht's oft, ich sag's einmal, in die Bereiche, wo nicht mehr so ganz schön sind. In Hesekiel 18, Vers 23 ist die direkte Parallelstelle. Könnt ihr vielleicht noch dazu schreiben. Dort heißt es, oder habe ich etwa gefallen am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehre und lebe? Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Gott will, dass der Gottlose sich bekehrt. Das ist das, was ich tun kann. Ich möchte hier noch etwas einschieben, was wir jetzt nicht auf dem Zettel haben. Wir haben studiert in Teil 28. Das ist einfach wichtig. Ich möchte es nochmals kurz umrissen weitergeben. Es ist so einfach, geistlich. Die Bibel hat ein Grundgesetz. In diesem Gesetz lehrt sie Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, wenn ich etwas kaputt gemacht habe, dann muss ich es wieder in Ordnung bringen. Das ist ein Gesetz Gottes. Adam hat das geistliche Leben, das der Mensch hatte, zerstört. Dadurch kam der Tod ins Leben hinein. Wisst ihr, ich habe schon oft aufgemurrt. Wenn ich in der Firma Schwierigkeiten hatte, dann wurde mir bewusst, hat dir Adam eingebrockt. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Da kommt es her. Das ganze Elend, die Krankheit von Adam, vom Sündenfall. Da kam der geistliche Tod. Adam hat Leben zerstört und aus dem Grund ist dieses Elend in dieser Welt. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, um das in Ordnung zu bringen, muss Leben geschehen. Das muss praktisch Leben wieder als Gegenpreis dafür bezahlt werden. Und die Bibel sagt, das Leben ist im Blut. Bloß, es ist ein Problem. Wenn jedes Kind von Adam und Eva selber, diesen geistlichen Tod in sich hatten, dann ist kein Leben mehr da. Das heißt, es gab niemand mehr, der Leben hatte. Ist die Falle, warum keiner rauskommt. Also musste Gott seinen geliebten Sohn, und es rentiert sich die Bibel zu studieren, dem Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn, was es Gott gekostet hat, war Gott bereit, seinen geliebten Sohn auf die Erde zu senden, Mensch werden zu lassen. Wisst ihr warum? Das ist ein ganz einfacher Grund. Weil dann plötzlich ein Mensch da war, der keine Erbsünde hatte, weil er nicht vor Adam stammte und der sein Blut vergießen konnte, das heißt diesen Preis für die Sünde bezahlen konnte und dadurch diesen Schaden gut machen konnte. Und das ist die Realität, auf der die ganze biblische Lehre basiert, dass der Herr Jesus stellvertretend für mich und für dich gestorben ist und meinen Schaden, diesen geistlichen Tod für mich persönlich bezahlt hat. Von dem geht die Bibel aus, der ist bezahlt. Ich kann nichts mehr gut machen. Am Kreuz von Golgatha vergießt der Herr Jesus sein Blut, hat alles gut gemacht. Der Preis ist bezahlt. Mein geistlicher Tod ist bezahlt. Ich brauche nicht tot zu sein. Ein anderer, der Herr Jesus selber, hat bezahlt für mich. Jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Was sagt jetzt Gott dazu? Was soll ich tun, dass mir dieser stellvertretende Opfertod zugute kommt? Wenn schon ein anderer bezahlt hat, ist wie bei uns auf der Bank, wenn mir jemand auf mein Konto Geld einzahlt, dann habe ich das Geld. Das nützt mir überhaupt nichts. Ich brauche einen Scheck oder eine Karte, um an das Geld ranzukommen. Wenn ich das Geld will, muss ich es holen. Und genauso hat der Jesus im Kreuz von Golgatha alles getan. Die Erlösung ist fertig für dich und für mich. Aber das ist ein Riesenproblem, ich muss es holen. Und das ist das, was die Bibel Bekehrung nennt. Wenn ich mir diese Erlösung persönlich aneigne. Und das war das, was sich bei mir in meinen ersten Ehemonate abgespielt hat, jede Nacht. Ich lag meistens unter der Lampe, ich werde es nie mehr vergessen, ich habe es inzwischen verschränkt, war vielleicht falsch. Ich lag immer unter meiner Lampe und habe immer die gleiche Gedanke gehabt, so schlief ich ein in der Regel, ich schlief immer den gleichen Gedanke ein. Zumindest habe ich kein anderes Bewusstsein mehr. Das ist doch interessant, was übrig geblieben ist von der Zeit. Immer das gleiche Bewusstsein, wenn du stirbst, wachst du in der Hölle auf. Und dieser Zustand, der wurde so rabiat und ich habe dann auch gehört, dass der Herr Jesus für mich bezahlt hätte. Das heißt, dass ich in dem Zustand gar nicht bleiben muss. Und dann langsam habe ich eben, weil ich mit meiner Frau, die schon gläubig war, diese Versammlungen besucht habe. Und ich habe mich in keiner dieser Versammlungen bekehrt, seltsamerweise, sondern im Waschraum der Bank. Das ist nicht ein sehr frommer Ort. Und das Interessante ist, ich habe dann plötzlich begriffen, was muss ich tun? Und das ist nämlich Bekehrung, was muss ich tun? Gott hat alles getan. Gott hat für mich persönlich bezahlt, durch seinen Sohn, dieser Sündenfall ist im Prinzip bezahlt. Aber was muss ich tun, persönlich? Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Bibel sagt hier, 1. Thessalonicher 1, Vers 9, was ich tun muss, als Mensch. Und bei mir war es am Donnerstag, im März 1974, als es geschah. Er sagt, und wie ihr euch von den Abgöttern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen, wahren Gott zu dienen. Das ist der entscheidende Punkt. Bekehrung heißt, indem ich durch Buße, durch Gesinnungsänderung, mich einfach von dem, wo ich weiß, dass dem Teufel gehört, nämlich von den Dingen dieser Welt, wegkehre. Man könnte auch schwäbisch sagen, indem ich mich wegdrehe. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Das ist Bekehrung. Und dann geht man hin zum lebendigen Gott, um die Erlösung anzunehmen in kindlichem Glauben. Jetzt kommt der zweite Punkt, gehört genauso zur Bekehrung, um in Zukunft ihm zu dienen und nicht mehr am Teufel. Das ist der entscheidende Punkt. Ich will mit dem Teufel nichts mehr zu tun haben, sondern ihm. Das ist oft so ein Hemmnis in den Gedanken der Menschen, dass sie dann begreifen, man kann trotzdem als ganz vernünftiger, normaler Mensch in dieser Welt leben. Also ich glaube nicht, dass ich unvernünftig in dieser Welt lebe. Und trotzdem ist ein Unterschied. Versteht? Markus 13, Vers 15. Ja, Entschuldigung, Matthäus 13, Vers 15, ich habe es gerade gesehen. Matthäus 13, Vers 15. Hier redet er über Israel und sagt, und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören, mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich sie heile. Und das ist der entscheidende Punkt, das ist dieser Vorgang der Buße, wo im Kopf plötzlich die Erkenntnis kommt, ich bin tatsächlich ein Kind des Adam. Ich habe diesen geistigen Tod in mir, das ist das Problem. Drum habe ich so Probleme mit mir selber, mit den anderen. Drum bin ich beleidigt, drum bin ich traurig, drum bin ich frustriert, weil dieser geistliche Tod in mir ist. Und dann kommt die Erkenntnis, dieser Tod bringt mich in die Hölle am Schluss. Und in der Welt ins Elend. Das heißt, es ist nicht mehr Sündererkenntnis. Plötzlich steht es vor mir, ich bin verloren. Jetzt sagt die Bibel ganz nüchtern und sachlich, das ist es, indem er hört. Der Jude durfte noch sehen, er durfte noch Zeichen sehen. Darum steht sehen hier, weil es an Jude gerichtet ist. Wir Heiden, bei uns ist so, wir hören das. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Hören aufs Wort Gottes. Und mit dem Herzen verstehen. Ist der Unterschied zwischen biblischem Glaube und Sektiererei. Biblischer Glaube ist immer freiwillig. Das, was biblisch wirklich echt ist, vom Heiligen Geist gewirkt, von Gott gewirkt, es geht immer freiwillig, spielt sich allein im Herzen ab zwischen Mensch und Gott. Und alles, was sektierisch, geht immer in Überredung. Da muss ich mitgehen. Du musst, um gerettet zu werden, zu uns kommen, zu der Sekte. Das ist Sektiererei. Biblisch ist genau umgekehrt. Du musst nicht zu einer Sekte gehen, du musst nicht zu einer Glaubensgemeinschaft kommen, nicht zu einer Kirche, sondern zu einer Person, zu Jesus Christus. Das ist der Unterschied. Man wird gerettet durch diese Person, Jesu Christi. Und wenn man versteht, dann beginnt das Gleiche, was in meinem Herzen auch war. Ich hatte plötzlich den Wunsch, gerettet zu werden. Ich habe plötzlich gewusst, der Herr Jesus ist es, der mich retten kann, und ich wollte von ganzem Herzen. Dann habe ich mich eines Morgens, habe ich genau das vollzogen, was hier geschrieben steht. Ich habe mich weggewendet vom Teufel, ich habe mich im Waschraum der Bank, habe mich an die Wand gehängt, habe gleich das Matthäus-Evangelium gehabt, Matthäus 7, wo geschrieben steht, bitte, so wird euch gegeben. Dann habe ich ganz einfach gebetet, habe gesagt, Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, komm du in mein Herz und bring das in Ordnung. Das heißt, nimm meine Sünde weg. Ich nahm das stellvertretende Opfer von mich an. Ich war vorher zerbrochen innerlich. Ich kann bloß sagen, ich kam aus dem Keller rauf und dann ist es geschehen. Das, was die Bibel Errettung nennt, Wiedergeburt. In meinem Herzen ist etwas geschehen. Es war ungefähr, wie man ein Licht anbrennt. Plötzlich nahm der Jesus mir innerlich die Sünde weg, hat mich errettet. Und das ist genau das, was hier steht, dass sie sich bekehren. Das war meine Bekehrung. Und das heißt hier, dass ich sie heile. Das war der Beginn meiner Heilung. Geistlicherseits. Nicht innere Heilung. Heilung ist immer ganz oder gar nicht. Sondern da hat etwas begonnen, innerlich. Wo ich früher ein Komplexhaufen war, habe ich begonnen, plötzlich normal zu werden. Ich war Skirennläufer und ich war teilweise aus Komplexen Skirennläufer. Ich musste plötzlich nicht mehr wild sein. Ich musste nicht mehr extrem sein. Ich konnte plötzlich normal sein, aus dem Grund, weil hier etwas geschehe ich innerlich. Das heißt, ich kam zur Ruhe. In Markus 4, 12, der Parallelstelle, da wird es noch tiefer ausgeführt. Dort sagt Schrift, dass sie mit den Augen sehen und doch nicht erkennen, mit den Ohren hören und doch nicht verstehen, die Juden. Aber wenn ein Mensch kommt, dann hört er und dann versteht er. Damit sie nicht etwa umkehren, das ist die Bekehrung, und ihnen vergeben werde. Und der entscheidende Punkt ist, das, was zwischen Gott und mir steht, diese Sünde, die wird in der Sekunde, wie ich mich wegkehre von der Sünde, hinkehre zu meinem Jesus und diese Bezahlung für mich persönlich annehme, in dem Moment geschieht Vergebung der Sünden. Möchte man heute nicht studieren, ist Teil 28 von Apostelgeschichte, bereits studiert. Das heißt, dann vergibt mir Gott meine Sünde schlagartig, ich bin mit Gott dem Vater in Ordnung. Aber jetzt kommt was Wichtiges. Ich denke, das ist wichtig zu verstehen. Johannes 6, Vers 44 sagt der Herr Jesus zu den Juden, die ja fromm waren: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ziehe ihn der Vater, der mich gesandt hat. Das heißt, man kann sich nicht bekehren, wann man will. Ich habe zum Beispiel, als ich meine Frau kennenlernte, ich habe 4 Jahre gebraucht, bis ich mich bekehrte. Ich habe meine Frau 1970 kennengelernt, am 4. Februar, weiß ich noch. Und ich habe 4 Jahre gebraucht, bis praktisch in den März 74 hinein, bis ich so weit war, dass ich mich bekehrt habe. Das heißt, 4 Jahre hat der Vater im Himmel an meinem Herzen gearbeitet, bis ich so weit war, dass ich vollständig überzeugt war, dass ich ein Sünder bin. Jemand, der in dieser Sündefalle steckt. 4 Jahre hat es gebraucht, bis ich wusste, dass der Herr Jesus für mich stellvertretend sein Blut vergossen hat und damit praktisch bezahlt hat. Und 4 Jahre habe ich gebraucht, bis ich wusste, dass ich mich bekehren muss. Dass ich das formell vollziehen muss. Vor Gott wirklich, so wie man heiratet. Das vollzieht man formell auf dem Standesamt. Dem einfach sagt, jawohl, jetzt gehöre ich zu ihm. So formell muss man sich vom Teufel wegbekehren und hin zum Herr Jesus gehen und sagen, so Herr, jetzt gehöre ich zu dir. Ich nehme die Erlösung an. Habe ich auch gewusst. Aber wisst ihr, was das Schlimmste war in diesen 4 Jahren? Ich habe 4 Jahre gebraucht, bis ich meine Feigheit überwunden habe, es zu tun. Ich habe lang gewusst, um was es geht. Ich bin immer raus aus diesen Veranstaltungen, aus den Evangelisationen, habe immer das Knick eingezogen, habe mich noch kleiner gemacht, wie ich schon bin, habe immer gesagt, das nächste Mal. Bis dann, ich sage es einmal, der Herr in seiner Gnade mich so in die Falle trieb, dass es kein nächstes Mal gab. Dass ich wusste, jetzt, heute, wenn du seine Stimme hörst, jetzt gilt's. Lukas 22, 32, interessant. Dort sagt selbst der Herr Jesus zu seinem Jünger Petrus, man konnte sich nämlich erst bekehren, nachdem der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen hat, und die Wiedergeburt war erst möglich nach diesem Akt, heißt es hier, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Auch die Jünger mussten sich nach der Auferstehung praktisch bekehren. Das ist was, wo man gar nicht sieht. Sie mussten sich genauso bekehren wie jeder von uns. Apostelgeschichte 3, 26, schon unser Kapitel. Das ist das, was Petrus in der Predigt. Er hat hier gepredigt, bekehrt euch. Vers 26, indem er seinen Sohn Jesus auferweckte, ihn gesandt hat, um euch zu segnen durch Bekehrung eines jeden unter euch von seiner Bosheit. Wisst ihr, und das ist das große Geheimnis, das ja erst dem Gläubigen dann geoffenbart wird. In dem Moment, wenn sich jemand wegbekehrt von der Sünde, wegbekehrt von seinem alten Weg und sich dem Herrn Jesus ausliefert, dieser Person des Sohnes Gottes, dann bekehrt er sich auch von seiner Bosheit weg, von den Sünden, aber dann geschieht etwas. Dann tritt die Segenslinie Gottes in Kraft. In dem Moment kommt der Mensch unter die Segenslinie Gottes. Und plötzlich beginnt sich der lebendige Gott um dieses Leben zu kümmern. Und es ist dann ganz anders wie das, was vorher war. Eine Kollegin hat einmal zu mir gesagt, die Fromme sehr gut kannte: Wenn ich die Fromme sehe, will ich mich gar nicht bekehren. Und ich sage, sehe ich auch so. Man darf sich nicht abhalten lassen von der Schwachheit der Menschen. Es gibt sicher Gläubige, die sind schlimmer wie die Welt. Die sind schlimmer wie die Ungläubigen. Gibt es. Bloß, ich bin doch nicht so, ich sag's mal so naiv, dass ich sage, bloß weil ein anderer sich dumm benimmt, riskiere ich meine Ewigkeit. Das war mir klar, da war ich egoistisch. Ich habe gewusst, es geht um meine Ewigkeit, um meine Seele, um mein Heil, um meine Rettung. Und hier haben wir ein Muster. ein großes Muster. In Apostelgeschichte 9, 35, da ist eine ganz einfache Sache. Sie sahen ihn alle, die in Lydda und Saron wohnten. Das ist ein Wunder geschehen. Und sie bekehrten sich zum Herrn. Wisst ihr, das ist Christentum. Christentum ist nicht Humanismus, Nächstenliebe. Christentum ist Bekehrung. Das Zentrum der Errettung, dass ein Mensch sich wegbekehrt von der Sünde, wegbekehrt vom Teufel, wegbekehrt von der Sünde, wegbekehrt, das heißt wegwendet von seinem alten Leben und sich dem Herr Jesus zuwendet. Das ist Bekehrung, das ist Christentum. Christen sind Menschen, die folgen Christus nach. Das ist der große Unterschied. Wir haben heute Christenheit, wir haben das Christentum ohne Christus. Man glaubt, meine Kollegen sagen, haben mir schon öfters gesagt, Sie sind doch christlich, Sie müssen doch jetzt lieb sein. Und sagen, warum muss ich jetzt lieb sein? Christentum ist was völlig anderes, dass ich mich zum Herrn Jesus bekehre. Man hat hier völlig falsche Vorstellungen, letztendlich von dem, was Gott tut. Und in Apostelgeschichte 11, 21 verbindet es die Bibel mit etwas. Sie sagt hier, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Und das ist der entscheidende Punkt. Wer ist gläubig? Man sagt immer, glauben, ich glaube auch an Gott. Biblisch gesprochen ist nur der gläubig, der sich bekehrt. Die Bibel sagt ganz klar, wahrer Glaube kommt im Herzen erst durch die Bekehrung zustande. Der Herr Jesus ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. In dem Moment, wie ein Mensch zum Glauben kommt, ist das die Stunde seiner Bekehrung. Die Stunde seiner Bekehrung, die Sekunde, ist der Beginn des biblischen Glaubens. Er muss natürlich allgemein glauben, laut Hebräer 11, 6, dass Gott ist und die, die ihn suchen, belohnen wird. Das ist was anderes. Aber zum biblischen, errettenden Glauben kommt der Mensch in dem Moment, wenn er wiedergeboren wird. Das heißt, wenn er gerettet wird, wenn er sich dem Herr Jesus ausliefert, wenn er die Erlösung annimmt, wenn er sich bekehrt. Die Apostelgeschichte ist hier ganz einfach. Sie sagt in Apostelgeschichte 14, 15 und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen eitlen Göttern bekehrt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Muss ich bekehren, wisst ihr? Und heute sind die Götze anders. Die Götze sehen heute anders aus. Die Götze haben heute wunderschöne Lack und schöne Reife. Versteht? Heute wird ein Kult getrieben oder in der Jugendszene. Musik, der Wohlstand. Und natürlich der schlimmste Götze, den kennt ihr ja. Der hat nur drei Buchstaben. ICH. Ich. Dass der Mensch sich zum Gott macht und sich lebt. Die Bibel sagt, von diesem Götze wegbekehre. Das heißt, dass das alles zweitrangig ist. Ich diene mir Jesus. Er ist die Nummer eins in meinem Leben. Das ist Bekehrung. Von den Götzen zu Gott sich zu bekehren, das ist der entscheidende Punkt. Wisst ihr, wenn ich heute zum Beispiel in den Urwald gehe, zum animistischen Stamm gehe oder zu sowas, die müssen sich von was anderem bekehren, wie zum Beispiel hier ein Wohlstandsbürger der westlichen Welt. Götze gibt es viele. Und jeder, der ehrlich ist, dem braucht man nicht erzählen, was seine Götze sind. Ich habe das gesehen, wie der Kampf manchmal ist, bis man sich bekehrt. Ich kenne eine Frau, die ist meines Wissens inzwischen 92. Liebe Frau. Aber sie wird in die Hölle fahren. Wenn sie nicht einen Götze aufgibt, und sie hat einen Götze, nur einen, ich kenne nur einen, ist ganz eine bescheidene Frau, aber sie hat einen Götze, das ist der Stolz. Sie kann einer Person absolut nicht vergeben, das ist das Hindernis, dass sie nicht zum Glauben kommt. Sie bekehrt sich nicht, weil immer das Hindernis ist der Sünde. Sie kann mit einem Menschen einfach das nicht aufgeben, dass sie letztendlich hier den Mut findet, sich zu bekehren. Das ist wie ein, ich sage mal, wie ein Angelhaken, der sie da unterhält. Das ist ihr Götze. Und Bekehrung heißt letztendlich Kapitulation. Herr, mach mit mir, was du willst. Ich habe nur einen Wunsch, gerettet zu werden. Das ist die Herzenshaltung. Und jetzt sage ich es euch ehrlich, die Herzenshaltung, die habe ich doch nicht per Natur. Sondern dass diese Herzenshaltung überhaupt zustande kommt, dann muss ich beginnen, mein Herz dem lebendigen Gott zu öffnen. Ich habe 4 Jahre gebraucht, bis der Herr mich so weit hatte, dass ich mich bekehrte. Es beginnt, dass man das Evangelium hört. Überlegt, dann langsam beginnt zu prüfen, stimmt es überhaupt? Wie soll ich es heute sagen? Je mehr ich die Bibel lese, je mehr ich die Menschen studiere, ich habe nur mit Menschen zu tun in der Regel, in meinem Beruf, je mehr sehe ich, dass es genauso ist, wie die Bibel sagt. Von unersättlicher Gier, so ist der Mensch, seiner Lebensgier. Er hat immer den Eindruck, er kommt zu kurz und ist nie zufrieden. Und dann triffst du Gläubige, die sagen, jawohl, jetzt. Gläubige, die richtig steht, ausdrücklich, die sagen, ich bin innerlich zur Ruhe gekommen. Oder würde der Mensch sagen, jawohl, es ist jetzt genug, ich kann jetzt sterben, ich möchte jetzt zum Herrn gehen. Das ist der große Unterschied. Keine Angst vor dem Tod, sondern in Friede in das Reich Gottes zu gehen. Apostelgeschichte 15, 19. Darum halte ich dafür, dass man diejenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, das ist der Normalzustand, wenn man sich zu Gott bekehrt, das ist ein Christ. Was ist ein Christ? Nicht der, der am Sonntag in die Kirche geht. Ein Christ ist jemand, der Christus nachfolgt. Wie folgt man Christus nach, indem man sich bekehrt? Wisst ihr, von daher ist Deutschland ein Neuheidenland. Es gibt so Statistiken, ich halte nichts für Statistiken, aber angeblich sollen 0,5% der Menschen in Deutschland sollen praktizierende Gläubige sein. Damit sind wir ein Heideland. Wisst ihr, und hier ist ein entscheidender Punkt. In 1. Petrus 2, 25 zeigt dieser Lieblings- oder einer der Lieblingsjünger Jesu, dieser Petrus, eindeutig. Er sagt, denn ihr wart wie irrende Schafe, ein Mensch, der nicht bekehrt ist, obwohl er es nicht merkt. Wisst ihr, wenn er mich gefragt hätte, ich war Skirennläufer und habe Fußball gespielt, ich war ein junger Mann, hätte er mich gefragt, bist du ein irrendes Schaf, bist du innerlich? Da hätte ich gesagt, ach komm. Aber wenn ich ganz ehrlich gewesen wäre, hätte ich gesagt, einen Komplex habe ich schon. Gebe ich offen zu. Und er sagt, ein Mensch, der nicht gläubig ist, nicht bekehrt ist, ist wie ein irrendes Schaf. Nun aber seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wenn ein Mensch sich zum Herrn Jesus bekehrt und diese Erlösung annimmt, wisst ihr, was dann passiert? Dann passt jemand auf mich auf. Jemand hütet meine Seele. Plötzlich ist jemand da, der auf mich aufpasst. Jemand, der mich versteht. Der sich um mich kümmert. Wisst ihr, ich bin bockelhart geschult von der Bank her, aber ich sag's euch ehrlich. Bei aller Härte, die ich vom Beruf her mitbringen muss, ich bin so froh, dass ich jemand habe, der sich um mich kümmert. Jemand, der immer da ist. Dass ich weiß, Jesus Christus, mein Erlöser, kümmert sich um meine Seele. Jemand, der mich in letzter Konsequenz versteht, wenn es mal ganz hart wird. Jakobus 5, 19 ist hier ganz nüchtern. Er sagt hier, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es bekehrt ihn einer, so soll er wissen, dass wer einen Sünder aus seinem Irrweg bekehrt, der wird seine Seele vom Tode retten und eine Menge Sünden zudecken. Wisst ihr, bei Bekehrung, da geht es nicht darum, dass ich fromm werde. Also ich habe das lernen müssen, dass ich Menschen akzeptiere, die eben einen anderen Weg geht. Aber wisst ihr, letztendlich, es geht um was anderes. Es geht darum, dass ein Mensch nicht in der ewige Tod geht, in die Hölle. Um das geht's doch. Wenn ich mit dem Menschen wirklich was Gutes will, dann versuche ich ihm klarzumachen, dass er hier eine einzige Chance hat in seinem Leben. Die einzige Chance, die es gibt, nämlich Jesus Christus, aus diesem geistlichen Tod herauszukommen. Es gibt keinen anderen Weg. Die Bibel sagt ganz klar, Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich sagt der Jesus. Nur ein Weg. Und dieser Weg kann nur durch Bekehrung beschritten werden. Und dieser Weg der Bekehrung, der geht weg vom geistlichen Tod. Was mir jetzt ganz wichtig ist, dass uns das auch klar ist, wie eine echte Bekehrung aussieht, steht in Apostelgeschichte 26, 18 und folgende. Schmidt, der wichtigste Vers in der ganzen Apostelgeschichte. Um ihnen die Augen zu öffnen. Das ist der erste Punkt, das ist Buße. Dass ein Mensch plötzlich erkennt, Mensch, ich bin ein Sünder. Es war für mich das Schlimmste. Als ich plötzlich erkannte, ich war wirklich stolz darauf, dass ich so bürgerlich erzogen war. Es war irgendwo schon da, so im Unterbewusstsein. Dass einfach das Bewusstsein kommt, die Augen geöffnet werden, du bist ein Sünder. Du wirst genauso in die Hölle kommen wie ein Verbrecher. Aus anderen Gründen. Sicher gibt es Unterschiede zur Strafe, aber hier ist auch zu Lebzeiten, wo Gott schon zu Lebzeiten hart handelt, aber du bist genauso verloren und du musst dich bekehren, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren. Das ist ein entscheidender Punkt, geöffnete Augen. Ich würde nie zu einem Mensch sagen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte gläubig werden, würde ich immer zuerst fragen, sind Sie ein Sünder? Wenn jemand verherzt, dann aufzeigt, dass er Not mit der Sache hat, dass er weiß, dass er ein Sünder ist, dass er hier raus will, dann würde ich mit ihm beten, vorher nicht. Damit sie sich bekehren, jetzt kommt ein entscheidender Punkt, von der Finsternis zum Licht. Hier steht im griechischen Wort, das heißt hinein. Also man könnte auch übersetzen, heraus aus der Finsternis, hinein ins Licht. Das heißt, überall, wo die Welt ist, wo dieser Weltgeist ist, wo eigentlich das Normale ist, da ist Finsternis. Hin zum Licht. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist das Licht der Welt. Sobald der Mensch zum Herrn Jesus kommt, seinen Namen anruft, dann wird's Licht. Da kommt Licht langsam in die Seele. Jetzt kommt was ganz, ganz Schlimmes. Das nächste, was hier geschrieben steht, heißt, und vom, da steht wörtlich, das in Deutsch das Wort Gewalt. Das Wort heißt Exousia und meint Einflussbereich. Vollmacht. Vom Einflussbereich oder von der Vollmacht des Satans zu Gott. Das heißt, und das ist der entscheidende Punkt bei der Bekehrung. Ich muss ganz bewusst, willentlich aus dem Einflussbereich des Teufels heraus, man muss ganz bewusst, willentlich mich dem Einflussbereich Jesu Christi aussetzen. Das ist eine Willensentscheidung, die geht ganz eiskalt. Ich will dem Teufel nicht mehr dienen. Das, was von dieser Finsternis in dieser Welt ist, das will ich nicht, sondern ich will Gott dienen. Das ist ein ganz bewusster Akt. Das ist ein Akt wie bei der Hochzeit, wie auf dem Standesamt. Wo man sich ganz bewusst wegwendet von der Finsternis, ganz bewusst hinwendet zum Herr Jesus. Und dann sagt die Bibel, auf das sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen durch den Glauben an mich. Sobald der Mensch so kommt, zum Herrn Jesus geht und durch den Glauben die Erlösung annimmt, löscht Gott seine Sünde aus, dann hat er Vergebung der Sünde und gleichzeitig empfängt er mit der Wiedergeburt, gibt ihm Gott dieses Paket der Fülle des Segens Christi für ihn persönlich, dann praktisch beginnt der Segen. Wenn ein Mensch dieses Erlebnis nicht hat, wenn ein Mensch diese Wendung nicht vollzogen hat, ist er laut Bibel nicht gerettet. Also, mir jetzt richtig versteht, es gibt hier keine Schablone. Jeder bekehrt sich anders, der andere braucht keine 4 Jahre. Der andere hört es einmal. Ich kenne einen Bruder, habe dem gar nicht geglaubt am Anfang. Der sagt, er war einmal in seinem Leben in der Versammlung. Er hat es noch nie gehört. Er hat auf dem Stuhl, hat er einmal das gehört. Du bist ein Sünder. Du bist verloren. Jesus starb für dich, aber du musst es persönlich für dich annehmen und du musst dann beginnen, Gott zu dienen. Du musst dich wegwenden von der Finsternis. Es kostet einen Preis, Gott zu dienen. Und er sagt, er hat sich schlagartig an dem Tag, als er das erste Mal hörte, auf dem Stuhl bekehrt, indem einfach sein Herz einmal Jesus geöffnet hat. Und das beginnt dann beginnt der Glaube. Johannes 1, 12. Ein ganz wichtiger Vers. Allen denen, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist der entscheidende Punkt. In dem Moment, wie ich den Herr Jesus aufnehme in mein Herz und sage, jawohl, Heiland, ich hab's nötig, dass du mich rettest, ich bin ein Sünder, und nimm den Herr Jesus auf, in der Sekunde werde ich Kind Gottes. In der Sekunde wird der geistliche Tod ausgelöscht, und Christus nimmt in meinem Herzen Wohnung durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt dann noch, Römer 10, 17, Glaube kommt aus der Predigt. Das heißt, es geschieht durch Verkündigung oder durch Lesen des Wortes Gottes, indem ich höre, was Gott dazu sagt. Und das ist das Herrliche, was dann Epheser 2, Vers 8 dazu sagt. Nämlich ganz einfach, durch die Gnade seid ihr gerettet vermittels des Glaubens, das nicht aus euch Gottes Geschenk oder Gottes Gabe ist es. Das heißt, ich habe das nicht verdient. Sondern in dem Moment, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn der Heilige Geist im Herzen wirkt, wenn er merkt, dass er ein Sünder ist und diese Erlösung will, dann bekommt er sie als Gnadengeschenk. Das heißt, kostenlos, unverdient. Wenn ich die Erlösung hätte verdienen müssen, ich hätte keine Chance gehabt. Ich habe es klar erkannt, ich habe nichts zu bringen. Trotz meiner Bürgerlichkeit, die hat nichts genutzt. Das ist die Herrlichkeit. Egal wo ich stehe, ob ich anständig bürgerlich bin oder vollständig kaputt, Gott gibt mir die Erlösung, wenn ich komme und sie begehre. Wenn der Heilige Geist mein Herz reif gemacht hat, gibt er sie mir als Geschenk, als Gnade, unverdient. Das Einzige, was ich tun muss, ich muss sie annehmen. Ein Geschenk muss man annehmen. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann kommt etwas, und das möchte ich nicht verschweigen. Ich denke, man muss sich bewusst sein, dass wenn Gott sagt, auf dass sie sich bekehren, dass das nicht nur heißt, den Herrn Jesus anzunehmen, sondern das heißt, rigoros sich von der Sünde zu trennen. Alles, was ich weiß in meinem Leben, was sündhaft ist, was zu diesem Teuflischen gehört, das muss weg. Apostelgeschichte 19, Vers 18. Viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele von denen, die Zaubereikünste oder vorwitzige Künste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich. Sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Das war eine ganz schöne Summe. So wuchs das Wort des Herrn mächtig und gewann die Oberhand. Wisst ihr, wenn man sich bekehrt, dann räumt man auf. Wenn jemand Okkultismus getrieben hat, jedwegliche Form vom Horoskop bis was ich was, dann bricht er mit diesen Dingen, weil die Bibel das verwirft und dann kommt es, am besten verbrennt man es oder wirft es fort auf Erfeld, sodass es zerstört wird. Man trennt sich von diesen Dingen, die die Bibel ganz klar sagt, das gehört zu der Finsternis. Und wo ein Gläubiger wirklich zum Glauben kommt, da räumt er alles weg, was zu der alten Welt gehört, was zum Teuflischen gehört. Mit dem wird rigoros gebrochen, das ist Bekehrung. Und dann liefert er sich im Herr Jesus aus. Und dann beginnt das neue Leben in Christus. Und dann passiert etwas, was ihr alle nicht seht, was ich nicht sehe, was nie einer gesehen hat. Das geschieht innerlich, in der Sekunde der Bekehrung. Bei mir ist an diesem Donnerstagmorgen ist etwas passiert, als ich mich bekehrt hatte. Kolosser 1, 13. Welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis, ihr habt gesehen, wegbekehren von der Finsternis, und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das heißt, in dem Moment, wo ich zum Glauben komme, versetzt mich Gott aus der Finsternis, aus dem Reich der Finsternis heraus innerlich und setzt mich in sein Reich. Dann bin ich ein Bürger seines Reiches. Dann gehöre ich zur himmlischen Welt, nicht mehr zur Welt des Teufels. Und darum sagt die Bibel, dann bist du ein Fremdling auf dieser Erde. Die Masse der Menschen ist dann anders wie du. Da kommt auch der Druck der Gläubigen her. Ist völlig normal. Völlig normal. Ich bin dann Bürger eines anderen Reiches und habe Vergebung der Sünde. Das ist genau das, was unser Text uns sagt. Apostelgeschichte 3. Hier fordert er sie auf und sagt, tut Buße. Das war die Gesinnungsänderung, dass ich einsehe. Und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Dann löscht der Herr Jesus meine Sünde schlagartig aus. Dann habe ich Vergebung der Sünde. Dieser Sündenfall ist für mich persönlich dann geregelt. Dann bin ich mit Gott in Ordnung. Jetzt sagt unser Text, dann beginnt etwas. Dann kommen die Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn. Dann plötzlich passiert etwas, das die Bibel Erquickung nennt. Wisst ihr, und ich denke, ein Mensch, der wirklich einmal unter diesem Zeitgeist gelitten hat, der weiß, wie der Teufel die Menschen heute treibt, wie er sie kaputt macht. Aber im Alltag, wenn ein Mensch hier nüchtern ist, dann gibt er zu, ich sehne mich nach Ruhe, ich sehne mich nach Erquickung, ich möchte eigentlich meine Ruhe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich will meine Ruhe. Im Himmel haben wir sie, aber die Ruhe beginnt hier. Mit der Bekehrung, sagt hier die Bibel, beginnt die Ruhe. Das ist auch der Grund, warum ein Gläubiger fast alles aushalten kann. Ein Gläubiger kann fast alles aushalten. Ich habe mir heute auch gemerkt, ich habe heute was nicht ausgehalten. Ich weiß selber schuld. Ich hätte es aushalten können, wenn ich wollte. Ich bin halt auch in die Falle getappt. 2. Mose 31, 17. Da sagt die Bibel, Gott ruhte am siebten Tag und erquickte sich. Das ist ein Stück von Gott. Ein Stück göttlichen Willens, dass man sich erquickt, dass man zur Ruhe kommt. Und hier ein ganz wichtiges Buch, das Buch Rut. Schmidt, eines der wichtigsten Bücher, schattenbildlich im Alten Testament. Im Buch Rut 4, Vers 14. Da begegnet diese Frau Rut ihrem Erlöser. Genau das Gleiche, was passiert, wenn ein Mensch sich bekehrt. Sie begegnet ihrem Erlöser. Hier ist Boas, das Schattenbild auf Jesus Christus. Und jetzt heißt es, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Das ist genau das, was passiert, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Dass der Vater im Himmel uns dann den Erlöser nicht versagt, sondern wir kommen zum Glauben. Sein Name werde genannt in Israel. Der, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, jetzt beginnt es nämlich, der wird nun deine Seele erquicken. Der wird dich in deinem Alter versorgen und so weiter. Jetzt plötzlich mit der Bekehrung beginnt es, dass der Herr Jesus sich um meine Seele kümmert. Und jetzt plötzlich durch die Gemeinschaft, jetzt kenne ich ihn ja. Er ist eine Person, die ich nicht sehe, mit der ich aber Gemeinschaft habe, Kontakt aufgenommen habe. Durch diese Beziehung wird meine Seele plötzlich erquickt. Wisst ihr, und das ist das, was wir alle kennen, auch die, wer jetzt evangelisch ist, zum Beispiel vom Konfirmandunterricht her, auch katholisch, die Christenheit kennt es, Psalm 23. Und man vergisst so oft, was hier steht, Psalm 23, 3. Er erquickt meine Seele. Das ist eine Hauptsegnung des Herrn, dass er meine Seele erquickt, dass er sie zur Ruhe bringt, dass der Mensch innerlich zur Ruhe kommt. Wisst ihr, wie oft bin ich auf meiner Bank, es geht jetzt leider nicht mehr, wir haben umgebaut, das ist jetzt viel, Neubau ist ganz, ganz übel. Früher hatte ich einen Keller. Wie oft bin ich runtergeschlichen in meinen Keller, in meinem Neuen Testament in der Brusttasche, wenn es ganz schlimm wurde. Und habe nur 2, 3 Minuten Gemeinschaft mit meinem Herr Jesus gepflegt. Kurz Bibelstelle gelesen, habe gebetet und bin raufgekommen und war wieder fähig, diesen Druck auszuhalten. Der gute Hirte beginnt sich um meine Seele zu kümmern, wenn ich bekehrt bin. Aber jetzt sagt die Bibel, Psalm 68, 10, auch die Gläubigen, wenn sie bekehrt sind, werden in diesem Alltagskampf müde. Der Feind beginnt sie zu bedrängen. Du schüttelst, oh Gott, einen reichlichen Regen herab. Dein Erbe, welches matt geworden ist, erquickst du, dass die, welche du im Leben erhalten, darin wohnen konnten. Aber wenn der Gläubige matt wird, wenn das Erbe Gottes, die Gläubige, wenn sie müde werden, weil sie bekehrt sind, weil sie Gottes Kinder sind, dann beginnt der Herr, diese Seele zu erquicken. Durch was? Nicht durch Seelsorge, nicht durch Tricks, nicht durch geistliche Kampfführung, nicht durch solche Dinge, sondern durch Person. Der Erlöser erquickt mich. Indem ich mit dem Herr Jesus wieder in tiefere Gemeinschaft komme, beginnt dann letztendlich die Seele zur Ruhe zu kommen. Durch eine Person, durch ihn. Bekehrung heißt letztendlich nichts anderes, wie mit einer Person, mit dem auferstandenen Sohn des lebendigen Gottes in Kontakt zu kommen. Ich empfange vor ihm die Vergebung der Sünde, die Errettung und von der Sekunde an lebe ich praktisch mit ihm. Das ist es. Und so kommt die Seele auch zur Ruhe. In Klagelieder 1, Vers 16, wenn er Klagelieder mal lest, da war eine schwierige Zeit. Wenn er mal lest, was diesem Mann passiert ist, diesem Jeremia, also ich muss sagen, ich hätte es nicht erleben wollen, aber der sagt hier etwas. Darum weine ich und mein Auge, ja, mein Auge zerfließt in Tränen, weil der Tröster, der meine Seele erquicken sollte, fern von mir ist. Und das ist der Zustand des Ungläubigen. Das ist der Zustand des Gläubigen, der nicht in Ordnung ist mit Gott, dass einfach der Erlöser zu fern ist. Dass dem Feind manchmal gelingt, mich vom Erlöser wegzudrängen. Und dann ist diese geistliche Erquickung nicht da. Das ist der ganze Grund, warum es den Gläubigen manchmal schlecht geht. Weil einfach das Verhältnis zum Herr Jesus, zu ihrem großen Erlöser, nicht da ist. Aber jetzt geht der Herr ganz einfach hin und zeigt einen regelrechten Weg auf, vor allem in diesem Psalm 119, Abvers 37, wie man als Gläubiger in dieser Erquickung bleibt, wie man dauerhaft hier erquickt werden kann. Psalm 119, 37, wende meine Augen ab, dass sie nicht nach Eitlem sehen, erquicke mich auf deinen Wegen. Und wisst ihr, das ist das Geheimnis. Wenn ich mit meinen Augen nicht dauernd nach der Welt schiele, was der andere tut, was der andere macht, was der andere hat, sondern wenn ich mit meinen Augen die Wege Gottes suche, in meinem Leben suche, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben und diesen Weg gehe, dann kommt die Seele zur Ruhe. Also ich und meine Frau, wir haben manchmal einen begrenzten Wortschatz. Wir haben immer so einen Dialog, wenn man uns als Ehepaar geistlich zum Kampf rüstet. Ich weiß nicht, wie oft wir schon zueinander gesagt haben, zum Beispiel, es muss uns bewusst sein, wir müssen den Weg gehen. Wir zwei müssen mit dem Herrn den Weg gehen. Völlig egal, was die anderen machen. Egal, was die Welt macht, egal, was die Gläubigen tun, egal sogar, was die Gemeinde macht, egal, was die Brüder und Schwestern tun, wir sind vom Herrn verantwortlich, lass uns klar unseren Weg gehen. Das ist der Weg, wo der Herr uns erquickt. trotz der Gemeinschaft der Heiligen, dass man sich bewusst ist, ich muss mit dem Herrn einen klaren Weg gehen, auf seinen Wegen kommt die Seele zur Ruhe. Dann der 40. Vers. Siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen, erquicke mich durch deine Gerechtigkeit. Das ist mit eines vom Größten, was es gibt, wenn man mal begreift, was es heißt, die Gerechtigkeit Gottes. Dass Gott mich sieht, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Das ist Gerechtigkeit. Gott sieht mich, wenn ich nie gesündigt hätte. Wenn man das mal begreift, wenn man sieht, wie sündhaft man auch als Bekehrter noch hinterher ist und plötzlich begreift, dass Gott mich sieht, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Wie der David, dieser Mörder, von dem Gott dann sagt, er hat nur Gutes getan, dass man sagt. Oder andersrum, er hat nie etwas Unrechtes getan. Ich muss sagen, was ist mit dem Mord? Ausgelöscht durch das Blut Jesu Christi. Wenn man das einmal begreift, dann wird die Seele erquickt. Egal was ist, das Blut Jesu Christi reicht aus, um einen Mensch vor Gott so gerecht darzustellen, dass Gott mit mir letztendlich zum Ziele kommt und damit mir letztendlich mit seinen Wegen, ich sage es mal, auf seinen Wegen zufrieden ist. 50. Das ist mein Trost in meinem Elend. Also die Bibel ist hier nüchtern. Sie sagt nicht, wenn man sich bekehrt, dann haben wir kein Elend mehr. Dann haben wir auch noch Kampf. Dass dein Wort mich erquickt. Ich weiß, ihr kennt es alle. Die ihr gläubig seid, ihr kennt es. Was für Stunden sind das, wenn du über der Bibel sitzt und du bist fertig, du bist erledigt und plötzlich schlägst du die Bibel auf. Ich will euch nur eure Begebenheit erzählen. Ich hatte mal eine Frustration, ich weiß nicht mehr durch was. Ich war so fertig, ich saß auf dem Sofa und habe wirklich Trübsal geblasen. Ich sagte innerlich, es lohnt sich nicht, Gott zu dienen. Schlimmer Gedanke. Ich ging immer ärger runter in die Depression, ich war fertig. Und dann nehme ich meine Bibel und ich wollte nicht per Anhalter lesen, wisst ihr, nicht aufschlagen. Sondern es war ein Zufall, ein Erführungszeichen. Und ich habe die Bibel einfach so rumgezogen und schlag sie auf und wollte dann richtig anfangen, an der richtigen Stelle aufzuschlagen. In dem Moment fällt mein Blick auf die Stelle, die aufgeschlagen lag. Wisst ihr, was dort gestanden ist? Ihr sprecht, es lohnt sich nicht, Gott zu dienen. Das war wie ein Blitzschlag. Ein Blitz hat mich getroffen. Mit einem Schlag wusste ich, hier ist eine Person in der Transzendenz, Jesus Christus, mein Erlöser, der kümmert sich um meine Seele, dem ist es nicht egal, dass ich jetzt fertig bin. Und dann habe ich weitergelesen und dann kam die Botschaft, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Mit einem Schlag kam die Kraft Gottes zurück, kam der Segen Gottes zurück in mein Leben und ich bin aufgeblüht wie ein Wasserbaum, der trocken war und dann plötzlich bewässert wird. Wisst ihr, die Segnung auch des Wortes Gottes. Im Psalm 25 sagt die Bibel nochmal, ein treuer Bote ist es, der erquickt. Oft ist es so, dass wenn ich einen Bote Gottes treffe, wenn ich einen Mensch treffe, der mit Gott in Ordnung ist, da ist oft ein Wort, das er mir sagt. Eine kurze Begegnung kann zu dieser Erquickung führen. Und dann Jesaja 28, 12, die Wirkung der Erlösung. Die Wirkung der Erlösung, wenn man wirklich im tiefsten Sinne des Wortes Gott dient und diese Erlösung, die Vergebung der Sünde durch Jesus Christus wirklich annimmt, dann kommt die Erquickung automatisch. Wissen Sie, jetzt kommt ein Punkt, der ist für die Gläubigen manchmal fast nicht fassbar. Jesaja 57, 15. Schmidt, eines vom Wichtigsten, was es in der Bibel gibt. Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name heilig ist. In der Höhe, im Heiligtum wohne ich. So weit sind wir einig. Gott wohnt im Himmel, im Heiligtum. Jetzt guckt ihr mal, wo Gott noch wohnt. Und bei dem, welcher eines zerschlagenen und gedemütigen Geistes ist, auf das ich belebe den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Das ist eines der größten Geheimnisse. Wenn ein Gläubiger völlig zerbrochen wird, kann ja passieren. Der liegt am Boden. Dann würde ein normaler Mensch, kommt dann in der Regel in Rage, in Wut oder in Verzweiflung. Und beim Gläubigen passiert dann ein Unterschied, ein großer Unterschied. Wenn er ganz am Ende ist, dann greift dieser Hirte ein. Und dann kommt plötzlich die Erquickung. Da ist auch die Kraft dann da, dem anderen zu vergeben. Da ist dann die Kraft da, weiter in der Nachfolge zu wandeln. Also Jeremia sagt immer ganz klar, 31, das große Kapitel über Bekehrung, Jeremia 31, Vers 23 bis 25.
Der Herr segne dich, du Wohnung der Gerechtigkeit, die Wohnung der Gerechtigkeit, du heiliger Berg Golgatha, wo das Blut geflossen ist. Es wird das Land Juda samt allen seinen Städten vom Ackersleuten bewohnt und von Herden durchzogen werden, denn ich will die ermattete Seele erquicken und jede schmachtende Seele sättigen. So wie der Herr hier Israel körperlich sättigt, so sättigt er uns innerlich. Wenn wir zur Wohnung der Gerechtigkeit gehen, wo der Herr Jesus ist, wenn wir in die Stellung in Christo, in das richtige Verhältnis zum Herr Jesus zurückkehren. Wisst ihr, und ich bin managementmäßig geschult, ich habe alles geschult, was man sich vorstellen kann. Wisst ihr, was dann am Schluss übrig bleibt, wenn man alles geschult hat, gar nichts mehr. Ist dann alles weg, weil es keinen Wert hat, sei mal hart. Aber etwas habe ich gelernt. Matthäus 11, Vers 28. Das ist die Schule Gottes. Um in diesem Leben zu überleben, sagt der Herr Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist der Platz, wo man zur Ruhe kommt. Wenn man zu Jesus geht und sagt, dein Wille geschehe. Wenn man nochmal ganz bewusst die Reinigung durch Jesu Blut sich vergegenwärtigt und dann beginnt dem Lamme nachzufolgen, dann kommt die Last hinweg. Dann kommt die Seele zur Ruhe. Dann wird der Mensch plötzlich ruhig. Und dann kommt etwas, sobald die Seele des Gläubigen zur Ruhe kommt, dann kommt plötzlich etwas. Dann geht diese Erquickung der Bekehrten weiter. Wisst ihr doch was? Genau durch die Leute, die einen normalerweise ärgern. Durch das kommt dann die Erquickung. Römer 15, 32. Auf dass ich durch Gottes Willen mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Denn plötzlich ist die Gemeinschaft der Heiligen, wo die Gläubigen sich treffen, die Gläubigen treffen sich. Dann ist es nicht mehr der Ort der Frustration, sondern dann kommt gegenseitige Erquickung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir ist oft so gegangen, ich war irgendwo vom Alltag auch irgendwo gestresst und du kommst in eine Versammlung und dann siehst du irgendeinen Gläubigen, der auch, wo du weißt, der dient dem Herrn, ist ein klarer Mann oder eine klare Frau und dann wirst du erquickt, wenn du das Gesicht siehst. Dass die Gläubigen sich gegenseitig durch Begegnung erquicken, das macht der Herr. Ihr könnt die Stelle nachlesen, in Parallelstelle. Alles Erquickung durch Gläubige. Aber wisst ihr, etwas ist mir bewusst. Die Erquickung, die hält nicht sehr lange. Sondern ich bin mir vollständig bewusst, ich weiß nicht, was mir der heutige Tag bringt, ich weiß mir nicht, was der morgige Tag bringt, aber etwas weiß ich. Solange ich hier im Fleische bin, solange ich hier als normaler Mensch lebe auf dieser Welt, habe ich Kampf. Ist normal. Dieses Leben ist ein Kampf. Das heißt, ich habe es wieder nötig, spätestens wahrscheinlich in kürzester Zeit, ich habe es nochmal mehrmals täglich nötig, dass der Herr mich erquickt. Diese dauernde Zufuhr meiner Seele, wo der Herr sich um meine Seele kümmert. Aber etwas ist herrlich, es wird eine Stunde kommen im Leben der Gläubigen, wo das aufhört. Es wird eine Stunde kommen, wo die Erquickung übergeht als in einen Dauerzustand. Offenbarung 21, Vers 4. Und hier wird etwas passieren, dass sogar der Vater Jesu Christi hingeht. Gott, der im unzugänglichen Licht wohnt, wo der Herr Jesus auch hergekommen ist und etwas tut. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Es wird einen Platz geben, wo ich nicht mehr erquickt zu werden brauche. Wo der Vater im Himmel meine Tränen abwischt, endgültig. Wo ich dann in der strahlenden Gegenwart Jesu Christi, mein Erlöser, sehe, von Angesicht zu Angesicht, wie er ist, unendlich bis in alle Ewigkeit hinein. Und das ist dann die große Erquickung. Ihn zu sehen, alle Zeit, wie er ist. Aber jetzt sagt unser Text etwas. Diese Erquickung geht vom Angesicht des Herrn aus. Und hier ist nochmal ein Geheimnis. Ich denke, es wichtig ist, dass wir es auch studieren. 1. Mose 3, Vers 8, wisst ihr, was passiert ist beim Sündenfall? Hier ist der Sündenfall ja beschrieben in 1. Mose 3, dort heißt es, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte beim Wehen des Abendwindes. Der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. Das ist der Normalzustand. Der nicht bekehrte Mensch, der flieht vor Gott, er möchte ihm gar nicht begegnen. So Wilhelm Busch, dem alten Prediger, kam mal ein Mann und hat gesagt, wie kann ich Gott finden? Wisst ihr, was der Wilhelm Busch gemacht hat? Wisst ihr, was wir getan hätten? In unserer Naivität. Wir hätten sofort ein Neues Testament rausgezogen, hätten ihm den Heilsweg gezeigt. Wisst ihr, was Wilhelm Busch zu ihm sagte? Der hat ihn ausgelacht. Und sagt zu ihm, sei mal ehrlich, du willst ihn doch gar nicht finden. Du willst doch wissen, wie du ihn loswerden willst. Hat das erkannt gehabt, wie der Mensch ist, dass er Gott flieht von Natur. Eigentlich will er gar nicht. Bis ihn Gott durch das Ziehen des Heiligen Geistes in die Situation kommt, dass er in der Falle ist und kapituliert. Und hier in 1. Mose 4, 14, da ist der Kain, der erstgeborene Adams. So sind wir. Wir sind diese Linie. Er sagt, meine Schuld ist zu groß zum Tragen. Siehe, du treibst mich heute aus dem Lande und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen, unstet und flüchtig sein auf Erden. Und das ist es. Ein Mensch, wo nicht bekehrt ist, wo nicht das Angesicht Gottes kennt, der flieht. Der ist letztendlich so, wie es hier geschrieben steht. Die Sünde, die Schuld, das bringt dieses Unterbewusstsein, da wird es ja angezeigt, letztendlich auf dem Gewissen her, dass man nicht in Ordnung ist mit Gott. Das zeigt ja der Herr auch an, indem er durch den Heiligen Geist auch einwirkt auf die Seele und aufs Gewissen und das anzeigt, dass man nicht in Ordnung ist mit Gott. Und dann beginnt der Mensch vor Gott zu fliehen. Das ist der Normalzustand. Er will das Angesicht Gottes gar nicht sehen, weil er Angst hat. Wisst ihr, und einer der größten Flüchtlinge, den es in der ganzen Bibel gab, das war der Jakob. Jakob war der Fersenhalter, das Schlitzohr, der Raffinierte, der Mann, der alle betrogen hat. Und Gott nahm ihn in die Schule. Ausgerechnet dieser Mann begegnet noch ein größerer Betrüger, sein Onkel Laban, der war noch raffinierter. Der hat ihn in die Falle gelockt. Also Gott behandelt ihn mit genau den gleichen Mitteln. Und jetzt ist dieser Jakob am Ende, der hat Angst, der hat Todesangst, seinem Bruder zu begegnen. Der hat Angst, der ist mit Gott nicht in Ordnung, mit Menschen nicht in Ordnung, der ist nichts mehr in Ordnung. Wisst ihr, was er dann macht? Ich kann mir vorstellen, was Jakob für ein Kraftmensch war. Für ein raffinierter Kraftmensch. Also nicht Kraftmensch von den Muskeln her, sondern von der Seele her. Ein raffinierter Mann, der immer die Kraft hatte, auszuweichen. Gott hat ihn schon bereits durch seinen Onkel langsam begonnen zu zerbrechen. Die Kraft weicht langsam vor ihm in diesen Jahren des Dienstes. Und jetzt ist er plötzlich allein. Dann bleibt er allein zurück an diesem Fluss. Ich lese ab 24. Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Da dieser sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Hüftgelenk, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt ward über dem Ringen mit ihm. Der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da fragte er ihn, wie heißt du? Er antwortete Jakob. Da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, tue mir doch deinen Namen kund. Wir wissen, welcher Name, der Name Jesus. Hier ist der Jesus, eine Christophanie, Christuserscheinung im Alten Bund. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Er segnete ihn das selbst. Jakob nannte den Ort Pniel, das bedeutet Angesicht Gottes. Denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, meine Seele ist gerettet worden. Die Sonne ging auf, als er an Pniel vorüberzog. Das ist ein Bild für Bekehrung. Ein Menschensünder, der nicht in Ordnung ist mit Gott, begegnet einer Person, von der die Bibel sagt, du hast mit Gott und Menschen gekämpft. Es gibt nur eine Person im Universum, der gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch ist, Jesus Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes, göttliche Natur und gleichzeitig ein Mensch, an dem begegnet hier Jakob. Und in dem Moment, wie er ihm begegnet, bildlich für das, was im Neuen Testament Bekehrung heißt, sagt er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Merkt ihr, was der Unterschied? Der Nichtbekehrte flieht das Angesicht Gottes, der will Gott gar nicht erleben, der will Gott nicht begegnen. Und der Bekehrte sieht plötzlich das Angesicht Gottes, im Geist natürlich. Er kann plötzlich das Haupt zu Gott erheben und hat Sehnsucht nach Gott. Plötzlich will er wieder diese Gemeinschaft. Und er sagt dann ganz klar, meine Seele ist gerettet worden. Und dann geht die Sonne der Gerechtigkeit auf. Also an diesem Pniel am Angesicht Gottes vorbeizieht. Das ist genau das Gleiche, was bei der Bekehrung geschieht. Dann geht die Sonne der Gerechtigkeit im Herzen der Gläubigen auf. Dann kommt Friede mit Gott. Das ist genau das, was hier passiert. In 2. Korinther 4, Vers 5 beschreibt es nochmals direkt. Das war jetzt das Bild. Jetzt kommt die direkte Rede im Neuen Bund. Wir predigen nicht uns selbst, das ist schon mal ganz wichtig. Die Gemeinde Jesu hat nur ein Thema. Und das heißt, sondern Jesus Christus, dass er der Herr sei, wir aber Knechte um Jesu willen. Denn der Herr, welcher aus der Finsternis Licht hervorleuchten hieß, der hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn ich Jesus Christus begegne, dann wird das Licht in meinem Herzen. Wenn ich zur Bekehrung komme, da kommt Licht in das Herz hinein und dann kann ich Gottes Angesicht schauen. Und das Angesicht Gottes ist Jesus Christus. Wisst ihr auch, wenn wir Gläubige manchmal nicht das Angesicht Gottes sehen wollen, dann brauchen wir gar keine seelsorgerliche Ausbildung, das ist ganz einfach, dann ist Finsternis da. Dann muss man selber tun, was man bei Bekehrung getan hat. Bekehrung kann man nur einmal sich richtig bekehren. Dann muss man hingehen und zum Herr Jesus gehen, sich reinigen lassen durch Jesu Blut, dass wieder alles in Ordnung ist. Und dann sieht man das Angesicht wieder. Und die Bibel redet davon, Hebräer 9, 24, und sagt, Christus, er ist praktisch ins Heiligtum eingegangen, nämlich in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Wisst ihr, zwischen dem Angesicht des heiligen, lebendigen Gottes. Und die Bibel sagt, jeder, der ihn sieht, muss sterben. Da dazwischen steht dieser große Erlöser, wie ein Filter. Wenn ich Gottes Angesicht sehe, dann sehe ich Jesus Christus. Wenn ich Gottes Angesicht sehe, dann sehe ich das vergossene Blut und weiß, ich bin in Ordnung mit Gott. Und Gott sieht mich durch Christus. Aus dem Grund sterbe ich nicht, wenn ich mit Gott Kontakt aufnehme. Weil ein hoher Priester, Jesus Christus, vorm Angesicht Gottes dazwischen steht. Dieser heilige Filter des Blutes Jesu. Judas 24. Denn dem aber, welcher mächtig genug ist, euch ohne Fehl zu bewahren, euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, Gott allein, unserem Retter durch Jesus Christus. Das Angesicht seiner Herrlichkeit, niemand anders wie die Person Jesu. Wenn ich Jesus Christus begegne, dann ziehe ich im lebendigen Gott ins Angesicht. Offenbarung 1, 16. Da wird der Herr Jesus beschrieben als der Auferstandene, der lebt. Er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Munde ging ein zweischneidiges Schwert. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Dort ist die Sonne der Gerechtigkeit. Dort ist die Quelle des Lichtes. Dort ist die Quelle aller Tröstung, aller Segnung, alles Friedens auf dieser Erde im Angesicht Gottes. Und das Angesicht Gottes ist Jesus Christus, der Erlöser. Offenbarung 22, 4. Sie werden sein Angesicht sehen. Es wird der Tag kommen, wo ich Jesus Christus nicht mehr nur in der Bibel ins Angesicht sehen kann. Sondern es wird der Tag kommen, wo die Dimension fällt, wo ich durch die Erlösung plötzlich bei ihm bin, bei der Wiederkunft Jesu. Und dann werde ich ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Die Bibel sagt hier, sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Es wird keine Nacht mehr sein, sie bedürfen nicht des Lichtes eines Leuchters noch des Sonnenscheins. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unvorstellbar. Ich werde Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen, alle Zeit. Ich werde in der ewigen Erquickung sein, unendlich. Wisst ihr doch was? Das, was Petrus in unserem Text den Juden predigt, wo er sagt, so tut nun Buße, das heißt, geht in euch, bekehrt euch, auf das die Sünde ausgetilgt werden, damit die Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Dass diese Erquickung beginnt in meinem und in deinem Leben. Und dass alles, was prophezeit ist, und da gehört auch dazu, das, was mit Israel zu tun hat, da gehört die Wiederkunft Jesu zu tun, hat mit dem zu tun, dass es geschieht. Wisst ihr, das Wichtigste, was in meinem Leben geschah, war am Donnerstagmorgen im Waschraum einer Bank meine Bekehrung. Alles andere, was in meinem Leben geschah, ist zweitrangig. Das ist das, was der Mensch begreifen muss. Alles, was Gott für uns hat, Die Fülle eines erfüllten Lebens beginnt mit der Bekehrung. Wisst ihr, und viele kenne ich vor euch, aber bei weitem nicht alle. Wisst ihr, und es ist wichtig, dass niemand in unserer Mitte ist, der nicht gewiss ist, dass er bekehrt ist. Es reicht aber frommes Leben nicht. Manche sagen, wir sind hineingewachsen. Vor allem Gläubige, in Anführungszeichen, aus frommen Elternhäusern. Ich habe es auch lernen müssen, auch meine Kinder müssen sich bekehren. Eure Kinder müssen sich bekehren. Gott hat keine Enkel, nur Kinder. Keine Enkel, nur Kinder. Und das ist das Wichtige, dass jedem bewusst ist, ich muss bewusst diese Bekehrung erlebt haben. Ich muss in der Gegenwart Gottes leben, dass das Angesicht Gottes mir zugewandt ist, dass diese ganze Fülle der Erquickung in meinem Leben letztendlich zur Wirkung kommt, mit dem großen Ziel, bei der großen Erquickung in der Ewigkeit, alle Zeit das Angesicht Gottes zu sehen. Und Geschwister, ich kenne alles fast auf dieser Welt. Was man so als kleiner Schwabe erleben kann, ist so ein begrenztes Leben. Ich bin jetzt Mitte 40. Aber ich habe die Freuden und ich habe das Böse dieser Welt doch ziemlich gesehen, sowohl vom Beruf als auch vom Seelsorgerlichen her. Ich muss eins sagen, wisst ihr auch, die Dinge dieser Welt, das ist alles ein Nichts im Vergleich zu dem, wenn man zur Bekehrung kommt und ins Angesicht Gottes sehen darf, wenn man Jesus Christus kennt. Das Größte, was ein Mensch erleben kann. Ich wünsche, dass jeder von uns von Herzen bezeugen kann, dass das bei ihm geschehen ist. Dass er einst bei ihm sein wird, alle Zeit. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, danke dir von ganzem Herzen für deine Gnade, dass du die Himmel verlassen hast, um uns zu erlösen, dieses kostbare und teure Blut zu vergießen am Kreuz vor Golgatha. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast, dass du meine Geschwister gerettet hast, dass wir zum Glauben kommen durften. Dank dir für die Gnade, dass du es uns als Gnadegeschenk geschenkt hast, als elende Sünder. Und dass wir jetzt diese Erquickung, dieses großartige Handeln, das du in unserer Seele vollziehst, dass wir es genießen dürfen, dass wir hier schon Vorgeschmack bekommen von dem, was im Himmel sein wird, wenn du uns gegenüberstehen wirst alle Zeit, wenn wir dich sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht, wenn diese Erquickung der Normalzustand sein wird. Ich habe einfach die Bitte, dass du durch unsere Reihe gehst, jedes Herz berührst, wenn Gläubige hier sind, die zurückgegangen sind innerlich, dass du sie neu aufweckst geistlich, dass sie dir ein neues Angesicht blicken, wenn Menschen da sind, die nicht gläubig sind, dass sie dich suchen, bis sie dich findet, auf dass wir uns letztlich alle wiedersehen in der Ewigkeit. Und dafür danke ich dir. Amen.